Ich bin die Woche so zur Arbeit gefahren und diese Woche hatte ich kein Homeoffice, sondern musste zur Arbeit gehen. Und immer wenn ich zur Arbeit gehe, dann habe ich 10 Stunden vor mir und das ist sehr stressig und sehr anstrengend. Aber ich bin zur Arbeit gefahren und habe ein so ein Lied gehört und das hat mich einfach so berührt und so bewegt und das habe ich heute auch mitgebracht. Und damit möchte ich auch anfangen mit dem Lied, weil es mir die Augen geöffnet hat, was Gott alles Gigantisches in meinem Leben getan hat. Und genau darüber soll es auch heute gehen. Es soll heute eine Predigt sein, die voller Zeugnisse sein wird, weil ich könnte wahrscheinlich ein ganzes Buch schreiben von dem, was Gott in meinem Leben während meines Studiums für Wunder getan hat. Und darüber möchte ich heute einfach erzählen, um ihm alle Ehre zu geben. Und genau, und deswegen möchte ich mit dem Lied ganz kurz anfangen. Ich übersetze es euch ganz kurz, weil es Englisch ist. Ich habe aber auch die Lyrics dabei, dass ihr mitlesen könnt. Und ja, ich finde den Text einfach so. Der spricht mir so aus der Seele und der beschreibt genau diese Sache. Ja. Also am besten kann Lydias währenddessen. Genau. Genau. Und das Lied ist von Jen Johnson. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in der Aufnahme reinbekommen, aber für alle, die im Internet das Lied sich anhören wollen, können jetzt kurz auf Pause drücken und das Lied auf YouTube, Spotify oder sonst wo suchen. Wie gesagt, von Jen Johnson und es heißt Goodness of God und ich liebe diesen Text und sie singt hier: Ich liebe dich, Herr, und deine Gnade hat mich noch nie verlassen. Sie blieb immer bei mir. Das ist so stark und das habe ich in dem Moment genau gespürt. Und all meine Tage, also mein ganzes Leben lang, wurde ich durch deine Hände gehalten. Von dem Moment, wo ich aufwache, bis zu dem Moment, wo ich meinen Kopf niederlege. Egal, ob ich das jetzt morgens bis abends sehe oder ob ich von dem Moment, wo ich auf die Welt komme, bis zu dem Moment, wo ich den letzten Atemzug mache. Diese Zeitspanne will ich nutzen, um von der Güte Gottes zu singen. Das singt sie hier und ich finde es gigantisch. Und dann der Refrain singt sie: Mein ganzes Leben lang warst du treu. Wenn ich was erlebt habe in meinem Leben, dann, dass Gott treu ist. In allen Bereichen. Und mein ganzes Leben lang warst du so, so gut zu mir. Mit jedem meiner Atemzüge werde ich von der Güte Gottes singen. Und das Ding bei den ganzen englischen Liedern ist, dass man das manchmal gar nicht so perfekt übersetzen kann, weil the goodness of God ist einfach so viel mehr als nur die Güte Gottes. The goodness ist, wie gut Gott ist, wie groß er ist, wie treu er ist. In diesem Goodness steckt so viel mehr als in der Güte. Und deswegen haben wir auch so oft englische Lieder hier, weil diese Texte teilweise viel stärker formuliert werden können als im Deutschen. Und dann die zweite Strophe singt sie: Ich liebe deine Stimme und du hast mich durchs Feuer geleitet. In jeder Klausurenphase bin ich durchs Feuer gegangen, aber fragt nicht wie. Und in der tiefsten Nacht war er mir näher als sonst irgendwer. Ich habe dich als Vater kennengelernt, aber ich habe dich auch als Freund kennengelernt. Und mein ganzes Leben zeugt von der Güte Gottes. Und das ist mein Leben. Mein ganzes Leben zeugt von der Güte Gottes. Und die Bridge, da singt sie dann: Your goodness is running after, it's running after me. Das ist eigentlich so ein: Ich laufe und die Güte Gottes rennt mir hinterher. Sie verfolgt mich, sie fängt mich ein. Ist so ein Fangenspiel. Die Güte Gottes lässt mich nie allein. Sie lässt mich nie im Stich. Sie rennt mir hinterher und packt mich und füllt mein Leben mit der Güte Gottes. Und das kann man auch nicht so gut übersetzen. Deine Güte folgt mir. Sie folgt. Sie rennt mir hinterher. Sie jagt mich. Sie fängt mich ein, egal wie schnell ich laufe. Das ist. Sie verfolgt mich. Und mit meinem abgelegten Leben wird my life laid down. Das ist die Entscheidung, die alles verändert, dass ich mein Leben hinlege, dass ich mein Leben abgebe, ihm gebe. Ich leg's hin, wie so ein Paket. Dann bin ich ergeben, I'm surrendered. Surrendered ist genau so ein Wort, das kann man gar nicht so gut übersetzen. Ich bin hingegeben, ich bin ergeben, eigentlich sagt man, wenn der Krieg, oh, ich ergebe mich, ich gebe auf, weiße Fahne. So ist es, I'm surrendered, ich gebe auf, ich gebe alles dir. Ich kann's nicht, ich geb's dir, ich gebe auf. Und das ist I'm surrendered. Und ich gebe dir alles. Und deine Güte Sie folgt mir. Und da wollen wir jetzt ganz kurz in das Lied reinhören. Denkt daran, was ich euch jetzt übersetzt habe. Ihr könnt auch mitlesen. Und denkt an all die guten Dinge, die Gott in eurem Leben schon getan hat.
Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In my darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
Ich liebe dieses Lied so sehr. Dieser Text, also ich hoffe, er hat euch genauso berührt wie mich. Ich habe schon wieder geheult, weil ich einfach mit solchen Texten und mit Lobpreis noch mehr begreifen kann, was Gott alles in meinem Leben vollbracht hat. Was er alles gemacht hat, das ist unvorstellbar. Wir laufen so oft durch unser Leben und sehen nur das, was vor uns liegt, unsere Probleme und alles. Aber wenn wir uns darauf fokussieren, was er schon alles Gutes getan hat, das erfüllt uns so. Und genauso ging es mir eben, als ich das Lied gehört hatte. Und interessanterweise, bei Lobpreis ist es bei mir sowieso so, das ist das, was mich durch schwere Zeiten trägt. Und deswegen bringe ich euch auch immer wieder Lieder mit, weil ich hoffe, dass ihr das genauso greifen könnt wie ich, dass euch das genauso durch die Wüstenzeit oder durchs Feuer hilft. Und diese Texte sind einfach so gigantisch, und wenn ich morgens nicht Lobpreis höre auf dem Weg zur Arbeit, dann ist der Tag komplett anders. Und interessanterweise, jeden Morgen, wenn ich gerade bei so stressigen Tagen weiß, boah, heute brauche ich Gott, ich brauche Gott heute noch mehr denn je, und dann spüre ich Gottes Gegenwart so gewaltig im Auto auf dem Weg zur Arbeit, dass es mich umhaut, dass ich fast nichts sehen kann vor lauter Tränen, dass ich mir denke, eigentlich müsste ich mich in der Arbeit nochmal schminken, weil ich so verheult bin. Aber je mehr ich morgens die Gegenwart Gottes spüre, desto stressiger wird der Tag meistens. Aber ich bin total gelassen und total ruhig. Und in dem Moment, wo ich Gott so spüre, weiß ich, oh nein, piep, heute wird ein stressiger Tag. Aber ich weiß, Gott ist treu und Gott ist bei mir und ich schaffe das alles. Und es wird dann ein guter Tag, obwohl ich in Hektik bin. Aber gleichzeitig freue ich mich, weil ich weiß, dass Gott mich vorbereitet. Und das ist so, so, so gigantisch. Und als ich das Lied dann gehört habe, habe ich so diese Predigt in mir gebrannt und das wollte so raus und so. Ah, ich wollte einfach mal ganz bewusst alles aufzählen, was Gott so in meinem Studium für Wunder getan hat. Ich weiß, ihr kennt viele einzelne Geschichten davon mit Sicherheit schon, aber ich will einfach nochmal ganz bewusst Gott damit alle Ehre geben und euch auch den Schlüssel für all diese Zeugnisse mitgeben. Und ich weiß, ihr wisst, ich habe damals diese Entscheidung treffen müssen, was mache ich für einen Job, was wähle ich, und ich wusste wirklich nicht, in welche Richtung ich gehen möchte. Aber wenn ich jetzt heute zurückblicke und auch in jedes Mal, wenn ich mit den ganzen Männern in der Arbeit darüber spreche, wenn die fragen, warum hast du ausgerechnet einen Männerberuf gewählt, dann denke ich mir jedes Mal, ich habe es keine Sekunde bereut, aber ich habe diese Entscheidung nur getroffen, weil ich es Gott abgegeben habe. Und all diese Dinge, die ich erlebt habe, sind aus diesem Moment entstanden, when I laid it down, wie sie singt, wenn ich es abgegeben habe, wenn ich es hingelegt habe und wenn ich es ihm gegeben habe. Und nur dann habe ich Erfolge erlebt in meinem Leben. Nichts davon war mein Erfolg, nichts davon war mein Verdienst. Und wenn ich all die Zeugnisse erzähle, dann mag vielleicht irgendjemand denken, ah, die hat's doch gar nicht verdient, so einen studentischen Titel zu haben, wenn sie doch alles nur mit Gott geschafft hat. Dann sag ich, ja, du hast recht. Aber ich weiß es. Ich weiß, dass ich alles aus der Güte und aus der Gnade und aus der Gunst Gottes erlebt habe. Dass ich alles nur bekommen habe aus seiner Gunst. Ich habe es nicht verdient, aber er hat mich dorthin gestellt. Er hat diesen Weg für mich geplant. Und nur durch seine Hilfe habe ich es von A nach Z geschafft. Nur durch seine Hilfe. Ich hätte den Weg so nie gewählt. Er hat gesagt, das ist mein Weg für dich. Und er hat es vollbracht. Er hat es vollendet. Er hat das ganze Studium über, hat er alles für mich vorbereitet und hingelegt. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und als ich damals so verzweifelt war und einfach nicht wusste, was ich machen sollte. Ich meine, ich war 14 Jahre alt, als ich entscheiden musste, welchen Beruf ich einschlage. Ich war in der 9. Klasse und musste entscheiden, was mein ganzes Leben lang bestimmt. Ich musste diese wichtige Entscheidung treffen und war für mich noch ein Kind im Kopf, wusste überhaupt nicht, was ich machen will. Und ganz oft, wenn wir in unserem Leben an Punkte kommen, wo wir nicht mehr weiter wissen, ist es immer das Allerbeste, es Gott abzugeben. Gott kennt dich besser als jeder andere. Gott kennt dich besser als du selbst. Und das habe ich in dem Moment erfahren, als ich es ihm abgegeben habe. Ich habe gesagt, okay Gott, ich bewerbe mich bei Audi. Ich sende diese eine einzige Bewerbung ab. Und dort ist es so schwer reinzukommen, vor allem wenn du keine Beziehung hast. Und ich habe gesagt, Gott, wenn das dein Weg ist für mich, dann gib mir eine Zusage und wenn nicht, gib mir eine Absage. Und dieses Abgeben gibt dir so eine Leichtigkeit, so eine Entspanntheit, so eine Leichtigkeit, dass du denkst, naja, es ist nicht in meiner Hand. Ich kann relaxen und Gott macht's. Und wenn's Gottes Wille ist, passiert's. Und wenn nicht, dann hat er was Besseres für mich. Und das hat mich einfach ganz entspannt gemacht. Und dann saß ich in diesem Eignungstest und wusste, puh, der ist so schwer. Ich wusste von vornherein, okay, der ist schon so konzipiert, dass man vielleicht gerade mal die Hälfte der Punkte erreicht. Und ich habe mir Sorgen gemacht und dachte, puh, ich bin eigentlich voll faul in der Schule. Ich hatte jetzt auch nicht die besten Noten. Zwischendrin hatte ich sogar mal eine 4 in Mathe und dann habe ich Maschinenbau studiert. Also Gott, für Gott ist nichts unmöglich. Aber in dem Moment dachte ich, wie soll ich das alles schaffen? Wie soll ich so einen schweren Test machen? Und ich sitze da drin, fange an und alles hektisch und plötzlich bekomme ich einen Blackout. Und ich denke mir, oh nein, ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Mein Kopf war komplett voll. Ich habe nur noch Zahlen und Buchstaben gesehen, wirklich wie im Film. Ich habe alles so vor mir herschwirren sehen, aber mein Kopf war matsch. Also, was mache ich? Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe. Ich streck mich aus zu dir. Und ich wusste diese Situation ganz genau. Ich habe mich hingesetzt, meine Hände gefaltet, die neben mir. So, hä, was macht die denn? Und es war mir völlig egal. Ich wusste, wenn ich schaffe, dann nur mit Gott. Ich schaff's nicht. Und ich bin so oft in meinem Studium an den Punkt gekommen, wo ich wusste, ich schaff's nicht. Aber Gott ist treu. Und in allen Dingen, die ich getan habe im Studium, habe ich mir den Grundsatz gesetzt, I will give my best and God will do the rest. Also immer wenn ich mein Bestes gebe, wird Gott den Rest tun. Klar wird er nicht von einer Prüfung sagen, ach, du hast ja gar nichts gelernt, egal, ich gebe dir eine 1. Das macht keinen Sinn. Das wäre auch nicht fair. Außer du hast vielleicht gerade vorher in so einer Riesenkonferenz nonstop gedient und hattest keine Zeit zum Lernen. Aber passiert wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber wenn du dein Bestes gibst, selbst wenn du sagst, oh, ich hätte eigentlich noch mehr machen können, dann wird Gott nicht sagen, also die eine Stunde, wo du jetzt Serien geschaut hast und eigentlich noch lernen hättest können, ah, jetzt hast du Pech gehabt, jetzt helfe ich dir nicht. Nein, Gott ist sowas von treu. Und das habe ich immer und immer und immer erlebt. Und auf jeden Fall, als ich dann da in diesem Eignungstest saß und gebetet habe und mich einfach zu Gott ausgestreckt habe, habe ich so einen Windstoß gespürt. Wirklich auch in meinem Körper, in meinem Kopf, überall so einen richtigen Wusch. Und in dem Moment wurden meine ganzen Gedanken wieder frei und ich konnte mich konzentrieren, war sogar einer der frühesten, die fertig waren. Also total verrückt. Und Monate später hat man mir gesagt, dass mein Eignungstest sehr gut war. Also wenn nicht durch Gott, durch wen dann? Und ja, wie ihr wisst, habe ich ja dann die Ausbildung angefangen und wusste dann schon im zweiten Lehrjahr, dass ich danach noch weitermachen möchte und diese Freistellung beantragen möchte. Und das war der perfekte Weg, den Gott für mich vorbereitet hat, weil nach der Realschule zu studieren wollte ich nicht, war zu faul, aber nach der Ausbildung war ich erwachsen, ich war volljährig, ich war vernünftig, ich war wissensbegierig und ich wusste, ich schaffe das mit Gottes Hilfe. Und durch dieses gigantische Abitur, wo Gott mir so viel geholfen hat und in jeder Prüfung, habe ich so einen Notenschnitt bekommen, dass ich dieses Stipendium bekommen habe. Und jedem, dem ich diese Geschichte erzähle, dass ich ein Mitarbeiterstipendium hatte, der schüttelt den Kopf und sagt, das ist der Wahnsinn. Dass du während dem Studium nicht arbeiten gehen musstest, also habe ich zwar trotzdem, aber ihr wisst, wie ich meine, und trotzdem finanziell unterstützt wurdest, das ist der Wahnsinn. Und so hat Gott einfach alles von jedem Stein kommend vorbereitet. Dann, dass ich diesen Platz im Studentenwohnheim bekommen habe, das war einfach so übernatürlich. Und auch jede Klausurenphase, jedes Mal, wenn ich am Ende meiner körperlichen Kräfte war, wusste ich, ich gebe es Gott ab. I will do the best and he will do the rest. Und ich wusste, Gott wird immer alles zum Besten lenken. Und jedes Mal, wenn vielleicht in so einer Klausurenphase ich was versemmelt hatte und ich dachte, oh nein, ich schaffe es nicht, ist alles verloren und versemmelt, dann hat Gott auch daraus das Beste gewendet. Er hat aus Asche jedes Mal Gold gemacht. Und jedes Mal, wenn ich eine Klausur versemmelt hatte, hat Gott das Ganze so gelenkt, dass wenn ich dieses Fach wiederholt habe, dass der Professor, den ich danach hatte, also ein anderer, viel besser war. Also Gott kennt den Weg, Gott kennt die Zukunft und es ist so, so wichtig, dass wir in jeder Situation ihm einfach vertrauen, dass wir es ihm abgeben. Wir sehen das Labyrinth ja immer nur von unserer Perspektive, aber Gott sieht es von oben. Und manchmal da passieren Dinge, die verstehen wir nicht. Und die kommen uns wirklich schlimm vor. Aber im Nachhinein betrachtet wissen wir, es war gut so. Es hat so sein sollen. Und selbst wenn irgendwas schief ging, kann Gott alles zum Besten wenden. Genauso mein Praxissemester. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe mich auf ganz wenige Stellen beworben und es war fast unmöglich, überhaupt da reinzukommen und irgendwie so eine Stelle zu bekommen. Und letztendlich wurde die Stelle für mich erschaffen. Sie wurde neu gemacht. Wie gut ist Gott bitte? Wie gut ist Gott? Das ist für mich unmöglich, in meinen Kopf reinzugehen, was Gott da alles gemacht hat und was für ihn alles möglich ist. Wir denken immer nur so begrenzt und er hat aber viel mehr in petto. Er hat so viel mehr und kann sagen, vertrau mir doch, gib's doch mir und ich mach nur so und es ist vollbracht. Und das ist so eine Leichtigkeit und das hat alle möglichen Türen geöffnet in meinem Leben, die gigantisch waren. Und selbst wenn du in dem Moment denkst, und das habe ich sehr oft, so ganz verzweifelt bist und du dir denkst, wie soll es weitergehen, dann sagt Gott, vertrau mir doch, gib's mir ab. Und egal in welchem Bereich deines Lebens du loslassen musst, ob es Dinge sind, die du an dir selber ändern möchtest, wo du merkst, okay Gott, da musst du noch schleifen, da musst du noch hobeln, wie die Person geschrieben hat aus dem Internet, da musst du noch was verändern, Gott, dann kannst du es nur verändern, indem du es Gott abgibst. Und so oft sind es Dinge, die wir gar nicht in der Hand haben, Dinge, die wir nicht beeinflussen können, über die wir uns Gedanken machen, Sorgen machen, uns den Kopf zerbrechen. Und Gott sagt einfach, gib's mir. Gib's einfach mir. Leg's ab, lass los. Vertrau mir. Dann kann er machen, dann kann er handeln, dann kann er bewirken und dann kann er Wunder tun. Und auch meine Bachelorarbeit. Wenn ich mir überlege, dass die Bachelorarbeit zu mir kam. Welcher Chef ruft an und sagt, ach, Sie wurden uns empfohlen, haben Sie Lust, bei uns die Bachelorarbeit zu schreiben? Das geht nicht in meinen Kopf rein. In den Momenten war ich immer voll mit dem ganzen Stress von der Uni, aber als ich dieses Lied gehört habe und darüber nachgedacht habe, was Gott alles in meinem Leben vollbracht hat, das ist der Oberwahnsinn. Ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Die Note der Bachelorarbeit, alles und auch die Stelle als Ingenieur, das übersteigt einfach jeden menschlichen Verstand. Jeder, der mich fragt, wie mein Studium war, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, wo ich mein Praxissemester gemacht habe, oder auch wie lange ich nach dem Studium ohne Job war, und zwar 0 Tage, sagen die Leute, das kann doch gar nicht sein. Das ist so ein Zeugnis für jeden Ungläubigen, was Gott alles in meinem Leben vollbracht hat. Weil ich jedes Mal, wenn die Leute so baff sind, davon erzählen kann, was Gott alles getan hat. Was Gott alles tut. Und ich kann jedes Mal erzählen und sagen, ich habe einfach Gott vertraut. Ich habe es ihm abgegeben. Und es gibt Leute, die dann verständnislos reagieren. Und das ist auch okay. Aber es gibt vor allem ganz viele Leute, die interessiert reagieren. So, okay, krass, wow. Weil sie dieses Zeugnis sehen. Weil ich nicht groß rede, sondern sie sehen das, was Gott getan hat. Lasst uns mal Philipper 3 ab Vers 8 anschauen. Die Bibelstelle haben wir vor ein paar Wochen schon mal gehört, aber ich möchte sie einfach nochmal neu aufgreifen. Philipper 3 ab Vers 8. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Es ist so, so wichtig, dass wir unseren Fokus richtig setzen. Dass wir nicht auf die Dinge schauen, die eigentlich gar nicht wichtig sind oder die irrelevant sind. Dinge, die überhaupt nicht von Bedeutung sind. Sie kommen uns vielleicht in dem Moment wichtig vor, aber wenn wir unseren Fokus richtig setzen, wenn wir in Situationen des Sturms Lobpreis machen und unseren Fokus auf ihn setzen, dann machen wir das Problem kleiner als Gott. Wir machen Gott größer. Wir loben Gott in dem Moment. Wir wissen, das Problem ist vielleicht da, aber wie in so einer Kamera macht der Zoom-Effekt dieses Problem so ganz klein und Gott setzt es in den Fokus. Das passiert, wenn wir Lobpreis machen. Egal wie es uns geht, egal wie die Situation aussieht, wenn wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind, und das ist einfach einzig und allein Gott, Gottes Gegenwart und Gottes Nähe, dann kann Gott handeln, dann kann Gott was tun. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist. Selbst wenn wir nichts haben, gar nichts, dann ist der größte Gewinn immer noch, dass Jesus uns angenommen hat, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er alles gegeben hat, ist der größte Gewinn. Und alles andere ist vergänglich, alles andere ist unwichtig, alles andere ist temporär und alles andere ist egal. Es ist egal. Es ist egal, wie viel du auf dem Konto hast. Es ist egal, wie viel Talente du hast. Es ist egal, wie viele Klamotten du hast. Es ist egal, wie lange Haare du hast. Es ist egal, wie viele Falten du hast. Es ist egal. Es ist egal, ob du dein Auto bezahlen kannst. Es ist egal, ob du überhaupt ein Auto hast. Es ist alles egal. Es ist egal, wie viele Freunde du hast. Es ist egal, ob du verheiratet und bist und Kinder hast. Es ist egal. Es ist egal. Klar lässt sich das leicht sagen als Verlobte mit Job und Auto und alles. Aber es ist so. Ich will ja auch kein Heuchler sein. Klar lässt sich das leicht sagen in meiner Position. Aber in all den Klausurenphasen, wo ich da 13 Stunden gelernt habe, habe ich gedacht, ich kann immer. Das kann sich vielleicht auch jemand gar nicht so vorstellen, der in dem Moment das nicht auch erlebt hat, der nicht auch diesen Druck erlebt hat, diese Versagensangst, diesen Druck, der auf dir lastet, dass du manchmal wirklich kurz davor bist zu sagen, ich schmeiß alles hin, ich springe jetzt von der Brücke, ich kann nimmer. Und das klingt vielleicht übertrieben, aber so habe ich mich gefühlt, so habe ich mich körperlich gefühlt. So habe ich mich in all diesen Stürmen, in diesen Stürmen gefühlt. So ging's mir nun mal. Und es war nicht leicht, es war so, so schwer. Jedes Semester für Semester. Ich bin so auf dem Zahnfleisch gegangen. Und alles, was ich hatte, war Jesus. Das war das, was wichtig war in meinem Leben. Ich habe meinen Fokus neu ausgerichtet. Alles, was mir vorher wichtig war, wusste ich, ist jetzt nimmer wichtig. Partys und Freunde und was auch immer, das ist weggegangen. Das war unwichtig in dem Moment, weil ich wusste, alles, was ich brauche, ist Gott. Alles, was ich brauche, ist Gott. Und in meiner Schwachheit ist Gott stark. Ich sage euch immer wieder, das war der Vers, der mich so durchs Studium getragen hat. In dem Moment, wo ich begriffen habe, ich bin schwach, ich schaff's nicht, dann war erst Gott richtig stark. Was will Gott mit jemand Arroganten, der sagt, ich kann's, ich krieg's hin, alles aus meiner Kraft. Da kann Gott nicht fließen, da ist kein Platz mehr für ihn. Aber wenn ich sag, okay, hier bin ich. Ich falle auf meine Knie und ich kann immer. Hier bin ich, mach du. Dann kann er fließen, dann kann er agieren, dann kann er handeln. Dann hat er allen Freiraum, weil wir uns zurückziehen. Und alles ist so von wertlos im Vergleich zu diesem Gewinn, den wir in Jesus haben. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. ist schon krass, wie die Bibel sich manchmal ausdrückt. Klar, es ist eine moderne Übersetzung, aber das ist so ein Schlüssel, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, alles andere ist völlig egal. Es ist egal, ob ich ein Haus gekauft habe, es ist egal, ob ich überhaupt Geld habe, es ist alles egal, es ist alles nicht von Bedeutung. Alles, was wichtig ist, ist Jesus. Jesus alleine. Und alles andere ist egal. Alles andere, wenn du sagst, alles andere ist egal, dann kommt's von alleine. Wenn du den Fokus richtig setzt, wenn du zuerst nach seinem Reich trachtest, dann kommt der Erfolg. Erst als ich gesagt habe, Gott, dein Wille geschehe, du alles und alles andere nichts. Du sollst im Mittelpunkt stehen. Erst dann kam der Erfolg, weil dann mein Herz an der richtigen Stelle war, weil ich dann gesagt habe, okay, ich weiß, ich habe alles nur aus deiner Kraft geschafft und nicht aus meiner Kraft. Dann kam der Erfolg, das ist die Frucht, die daraus kommt. Und nicht mein Ziel. Mein Ziel war es nicht, erfolgreich zu sein und alles hinzubekommen. Mein Ziel war es, meinen Fokus auf Gott zu legen, weil ich auch wusste, dass all das, was ich erreichen werde, ein Zeugnis sein wird. Das war mein Fokus und nicht der Erfolg an sich. Vers 9. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Wer einmal das Gefühl hatte, Gott hat ihn verlassen, oder er ist jetzt in dem Moment gerade ganz allein, weil er vielleicht auf dem falschen Weg ist, wenn er das Gefühl hat, Gott hat ihn verlassen, hat er nicht. Hat er nicht, aber es fühlt sich so an. Der wünscht sich von ganzem Herzen, dieses Gefühl nie wieder zu erleben. Und wer einmal Gottes Gegenwart so heftig erlebt hat, dass es ihn umgehauen hat, dass es ihn so berührt hat, der will auch dieses Gefühl nicht mehr missen. Der will dieses Gefühl nonstop erleben. Das will auch ich nonstop erleben. Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, jeden Abend, wenn ich nach Hause fahre und am liebsten auch im Alltag. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Dieser Fokus ist so genial und der ist der Schlüssel für alles. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigenen Leistungen und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Wir haben vor ein paar Wochen gehört, dass das Gesetz für uns gestorben ist. Wir sind tot vor dem Gesetz. Wir waren niemals unterm Gesetz. Wir waren niemals in diesem Bund. Der Bund galt zwischen Gott und den Juden. Der Bund war, wie wenn du sagst, Gott hat einen Bund mit einer Familie geschlossen. Das ist die Familie Müller. Aber du gehörst doch gar nicht zu der Familie. Du gehörst nicht in diesen Bund. Jesus hat mit dir einen neuen Bund geschlossen. Du musst gar nicht diesen Bund einhalten, den die sich versprochen haben. Du musst das Gesetz nicht einhalten. Diesen Zwang, dieses ich muss und ich bin ein Versager, wenn ich es nicht schaffe, das ist dieser Bund, aber nicht dein Bund. Du bist doch im neuen Bund. Diese Leichtigkeit, die er hier schreibt, ich versuche nicht mehr durch meine eigenen Leistungen und das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Wer von uns kann das schon? Wer schafft das schon, vor Gott so zu bestehen? Ich glaube, niemand. Niemand steht da und sagt, ich bin perfekt, ich habe alles geschafft, jedes Gesetz eingehalten. Und die einzigen, die es vielleicht gedacht haben, so wie der reiche Jüngling, die hatten trotzdem noch was vergessen. Das geht überhaupt nicht. Es sind so viele Gesetze, die die Juden hatten. Es wäre nicht möglich. Selbst wenn du noch so versuchst, alles einzuhalten und jedes Gesetz einhältst, dann wirst du irgendwann so verbittert, dass deine Liebe fehlt. Und dann ist es auch wieder nicht komplett. Du schaffst es nicht, es fehlt immer ein Stück. Und dieses Stück kann ja nur Jesus erfüllen. Jesus hat jedes Puzzleteil eingesetzt mit seinem Leib für dich. Er hat es erfüllt und er hat den neuen Bund mit dir geschlossen. Du bist getauft auf seinen Namen. Du bist jetzt nimmer Familie Müller, weil da bist du eh nie dabei gewesen. Du warst nur so immer zu Besuch vielleicht, aber du warst nie in der Familie Müller, sondern du bist auf den Namen Christus getauft. Dein Nachname ist Christus. Also hast du Anteil an diesem Erbe. Und dann kannst du mit so einer Leichtigkeit deinen Glauben leben. Und das ist für mich nicht nur im Glauben so gewesen, sondern eben auch beim Lernen von den Prüfungen. Ich weiß, dass ich nicht mehr nur durch meine Leistung bestehen kann, weil das schaffe ich nicht. Ich habe in jeder Klausurenphase gelernt, gelernt. Und immer kurz vor der Klausur dachte ich mir, puh, das und das und das hätte ich eigentlich noch lernen müssen. Oder in der Klausur kam genau die Aufgabe dran und ich wusste, das habe ich nicht gelernt. Ich war niemals an dem Punkt, wo ich abends da saß und gewusst habe, ich habe alles gelernt, was ich lernen konnte. Und das ist für mich so ein Sinnbild für das Gesetz und für den Glauben. Wir werden niemals alle Gesetze einhalten können. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Wir werden es niemals schaffen. Genauso konnte ich niemals schaffen, in jedem Fach alles perfekt gelernt zu haben, jede Aufgabe gerechnet zu haben. Es war so ein Umfang und so viel und da habe ich verstanden, genauso ist das Gesetz. Wir schaffen es nicht, alles zu lernen. Aber wir können unser Bestes geben und Gott wird den Rest tun. Dann können wir auch nicht mehr leichtfertig sündigen, weil wir wissen, was Jesus für einen Preis gezahlt hat, was er für Leiden hatte. Da kommt auch gleich nochmal ein Vers darüber. Dann ist uns das bewusst, was er da für Qualen hatte. Also gebe ich mein Bestes, die Gesetze einzuhalten, das Richtige zu tun, aber in so einer Leichtigkeit. Und Gott wird den Rest tun. Er wird mir in allen Bereichen helfen, die ich ihm abgebe. Wenn ich in einem Bereich noch Probleme habe, eine Sucht, eine Sünde, ein Ding, das mich belastet und ich einfach nicht losbekomme, gib's ihm ab. Leg's vor ihn hin. Wenn du nicht aufhören kannst zu rauchen, leg's vor ihn hin. Nimm dieses Paket, schnür's zusammen und leg's vor ihn hin. Nimm's auch nicht wieder mit, sondern leg's vor ihn hin. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Wir müssen, glaube ich, wirklich alle unseren Fokus überdenken. Alle. Wie viel Zeit wir manchmal verschwenden. Und da können wir natürlich auch wieder vom anderen Pferd fallen, wenn wir dann nonstop darüber nachdenken, okay, jetzt habe ich 3 Stunden da und damit verbracht, stattdessen hätte ich mit Gott Zeit verbringen können. Oh, ich bin so schlecht. Das ist auch nicht gut, aber wenn wir verstehen, wie vergänglich und wie unnötig und unwichtig alles in dieser Welt ist und worauf es wirklich ankommt, dann würden wir viel mehr Zeit mit ihm verbringen und auch viel mehr verstehen. Und ganz ehrlich, wenn ich vielleicht 2 Stunden eine Serie geschaut habe, die mega witzig war und ich habe mich kaputt gelacht, ich habe mich danach toll gefühlt und ach, war das schön, ach, meine Seele, ach, schön, dann ist es trotzdem nichts im Vergleich zu dem, wenn ich etwas mit Gott erlebe oder wenn ich in dem Moment mein Fleisch zurückgestellt habe, zum Beispiel Hunger hatte, Durst hatte, aufs Klo musste oder eigentlich gerade auf was anderes Lust hatte, aber stattdessen gehorsam war und in dem Moment Gottes Befehl befolgt habe, etwas zu tun, jemandem zu dienen, etwas zu sagen, etwas zu machen. Wie viel Gott dann einem zurückgibt, ist so viel mehr. So viel mehr wert als alles, was wir weltlich und mit unsere Seele füllen könnten. Alles, was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Das ist das, was zählt. Ich bin angenommen, ich bin frei, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin würdig. Egal, was ich tue. Das ist das, worauf es ankommt. Ich bin angenommen. Darauf will ich vertrauen, schreibt er hier. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Du schreibst die schönsten Geschichten in deinem Leben, wenn du sagst, Herr, hier bin ich. Du schreibst die schönsten Geschichten mit Gott, wenn du sagst, Herr, zeig mir, wie du bist. Zeig mir, wie du wirklich bist. Herr, lass mich verstehen. Herr, zeig mir, was dran ist. Herr, zeig mir. Da erlebst du die gigantischsten Sachen. Die schönsten Geschichten schreibst du so. Wenn du sagst, Herr, hier bin ich, was soll ich tun? Was ist dein Wille? Was ist dein Fokus? Öffne mir die Augen und zeig mir, wo du hinguckst. Ich guck vielleicht hierhin, aber du schaust dahin. Öffne meinen Fokus in die richtige Richtung. Zeig mir, wo ich hinschauen soll. Das ist das, worauf es ankommt. Und du wirst gigantische Sachen mit Gott erleben. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Alles, was ich in meinem Leben erlebt habe mit Gott, ist aus dieser Entscheidung herausgekommen. Herr, ich geb's dir, ich vertraue dir. Oder Herr, zeige mir. Nichts davon habe ich erreicht. Gar nichts davon. Weder gute Noten noch das ganze Studium oder sonst irgendetwas. Nichts davon ist meine Leistung, sondern es ist die Frucht aus dem Vertrauen in Gott. Die Frucht des Abgebens. Und die Frucht ist immer gut. Die Frucht ist so gigantisch, was du ernten wirst, wenn du Gott vertraust, wenn du es ihm abgibst. Mach dir keine Sorgen mehr. Mach dir nimmer länger die Sorgen. Sondern gib's ihm ab, egal welcher Bereich. Und wenn du es 10-mal abgeben musst, bis dein Kopf und dein Fleisch es vielleicht auch begriffen haben. Gib's ab. Leg's hin. Was auch hilft, ist, mach es bewusst, physisch, nicht nur psychisch. Schreib's auf einen Zettel. Oder bastel etwas, das das versinnbildlicht. Oder auch den Gegenstand selbst. Pack den wirklich in eine Box. So wie wir letzte oder vorletzte Woche das wirklich in den Mülleimer geworfen haben. Mach diese Geste und es hilft dir. Weil du dann bewusst loslässt. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Jedes Mal, wenn wir denken, wir wissen, wie Gott ist, dann kommt Gott und setzt eins drauf. Und sagt, ach ja, weißt du was? Ich bin noch besser. Ich bin noch besser. Und er sagt jedes Mal, ach ja, du weißt wirklich, wie ich bin? Wirklich? Kennst du auch schon den Teil von mir? Oder den Teil? Er zeigt dir einen neuen Ausschnitt und du denkst dir, boah. Und das sind so viele Puzzlestücke. Jeder, der vielleicht schon mal gepuzzelt hat, und das sind vielleicht so 1000 oder 2000 Teile, das dauert ewig. Und du siehst die Puzzlestücke und du denkst dir, ah, das könnte zusammenpassen. Oh, nee, doch nicht. Du puzzelst und puzzelst und puzzelst und dann so langsam wird da draußen ein Bild. Und denkst dir so, wenn du das Motiv vorher noch nicht kennst, was vielleicht auch ganz interessant ist, weil dann dauert's ja länger, dann denkst du, ah, das könnte ein Hund sein. Ah, das könnte auch aber auch eine Katze sein. Das könnte auch ein Elefant sein. Oder ein Schmetterling. Und du setzt Puzzlestück für Puzzlestück und irgendwann kommt ein ganz anderes Bild. Oder es vervollständigt sich. Und so ist es bei Gott. Du wirst immer neue Puzzlestücke erkennen, immer neue Teile von Gott erkennen, die dich begeistern werden. Du wirst niemals an den Punkt kommen, wo du sagst, jetzt weiß ich ganz genau, wie Gott ist. Ich kenne jede Facette von ihm. Da, an den Punkt wirst du nicht kommen. Du wirst niemals an den Punkt kommen, wo du ihn komplett gesehen hast. Du wirst nur Ausschnitte sehen. Und warum? Weil du es gar nicht tragen könntest, weil du die Herrlichkeit nicht ertragen könntest. Ertragen klingt immer so negativ, aber wenn du ins Allerheiligste gegangen wärst, wärst du umgefallen, weil dein Körper diese Herrlichkeit gar nicht aushalten könnte. Es hätte dich einfach umgehauen und du wärst tot. Es klingt so furchtbar und so schlimm und als wäre Gott schlecht, aber nein, das liegt daran, dass diese Gegensätze so groß sind, dass Gott sowas von gut ist. Und ich finde, die Filmindustrie zerstört uns manchmal das Bild von Gott, weil wir dann denken, das ist alles so abstrakt und so verrückt und Gott, das ist doch alles nur in Filmen so und Gott hat gar nicht so die Power. Aber für mich hilft es, ich habe angefangen, den Schalter umzulegen, zu sagen, nee, ich versuche jetzt mit all diesen Filmen Gott zu greifen. Für mich ist Gott so gut, dass ich weiß, wenn ich dahin renne, dann haut's mich um. Und ich will Gott genau so erleben. Ich will immer mehr von ihm sehen, immer mehr von ihm erfahren, dass ich mich immer Schritt für Schritt näher an ihn rantraue. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Das sind die schönsten Momente, wo ich im Gebet zu ihm sage, Herr, ich will dich ganz neu kennenlernen. Ich will noch mehr von dir sehen. Ich will dich noch mehr verstehen. Ich will dich noch mehr spüren, noch mehr erkennen, noch mehr. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wenn du hungrig bist, wird er dir geben. Wenn du hungrig bist. Er wird nicht einfach dastehen und sagen, bam, hier bin ich. Sondern, wenn du hungrig bist. Wenn du sagst, gib mir, wie so eine kleine Amsel, die der Mama den offenen Schnabel entgegenstreckt und sagt, ich will mehr, ich hab Hunger, gib mir. Und Gott wird dir geben, Gott wird dich überwältigen, Gott wird dich umhauen, wenn du dich nach ihm ausstreckst, wenn du deinen Fokus richtig setzt, wenn du zu ihm schaust. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Das war mein konstantes Gebet. Jedes Mal, wenn mein Körper so am Ende war, nach 13 Stunden Lernen, habe ich gebetet, Herr, lass mich deine Auferstehungskraft jetzt spüren an meinem Körper. Komm du mit deiner Auferstehungskraft durch dein Blut, das in meinen Adern fließt. Und ich habe mich danach gefühlt wie ein lebendiger Spatz. Sammy kann es bezeugen, jedes Mal, wenn ich gelernt habe und eigentlich fix und fertig war und dieses Gebet gebetet habe, bin ich durchs Haus gerannt wie eine Gestörte. La, 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 la. Hab Musik aufgedreht und ufz, ufz, ufz und du, 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 du. Ich habe nur Faxen gemacht. Ihr könnt meine Familie fragen. Ich hatte plötzlich Energie wie so ein junges, wie unsere Kaninchen, wenn man die aus dem Stall lässt und die im Freigehege rumhoppeln. Juhu! Und das ist so übernatürlich. Wenn du stundenlang da sitzt und dein Kopf voll Ballast und du betest, lass mich deine Auferstehungskraft spüren. Dann habe ich die so gewaltig gespürt. Ich habe mich so frisch und wach und energiegeladen gefühlt. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Bete das, wenn du Heilung brauchst. Dieses Blut mit dieser Auferstehungskraft fließt in deinen Adern. Du bist getauft auf seinen Namen und sein Blut fließt in deinen Adern. Stell dir das vor, dieses Blut fließt in alle Stellen, die voller Schmerz, voller Probleme, voller kaputter Zellen, voller Krebs oder was auch immer ist. Stell dir vor, dieses Blut fließt dorthin. Und genauso wie es Jesu Körper, der tot war, mausetot, wieder zum Leben erweckt hat, kann deinen halbtoten Körper auch zum Leben erwecken, weil dieses Blut in deinen Adern fließt. Empfang diese Heilung, nimm sie einfach an und sag, ich geb's dir. Komm du jetzt, ich bin hier. Und zerbrech all deine Worte, die du vorher gesprochen hast, alles, ah, ich weiß nicht. Heilt Gott mich wirklich? Ist Gott wirklich gut? Ach, es ist so schlimm, es wird einfach nicht besser. Sag, ich zerbreche meine eigenen Worte jetzt, die haben keine Macht mehr. Sondern ich setze die Heilung Gottes frei jetzt. Dieses Blut fließt in meinen Adern. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Führ mich an dein Kreuz, wo die Liebe floss. Ganz zufällig haben wir das heute gesungen. Nico hat die Lieder ausgesucht, wusste nicht, dass das da drin vorkommt. Und ich erinnere mich an jemand, ich sage jetzt mal keinen Namen, ich hoffe, für die Person ist es okay, wenn ich sage, die hat am Anfang zu diesem Lied gesagt, ich mag das Lied nicht, weil es für mich negativen Touch hat. Führ mich an dein Kreuz, ist so ein schlimmer Ort. Das, und ich konnte das verstehen, ich konnte das nachvollziehen. Aber jetzt möchte ich trotzdem an das Kreuz geführt werden und möchte verstehen, was er da vollbracht hat. Die gigantischen Momente sind meistens, wenn du diese Szenen von Passion Christi siehst. Natürlich ist es körperlich furchtbar und deine Seele schreit, wenn du das siehst. Du leidest wie ein Hund, wenn du siehst, was Jesus da ertragen hat. Aber dir wird wieder bewusst, was er für dich vollbracht hat. Was er dort wirklich erlitten hat. Das ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Und das vergessen wir manchmal in unserem Alltag. Aber wenn wir diese Szenen anschauen und dieses Leiden sehen oder auch wo wir vor ein paar Wochen die Lieder angeschaut haben, wo Jesus da so stürzt mit dem Kreuz, was er da alles erlitten hat, wie er geschlagen, getreten und angespuckt wurde. Du kannst da natürlich wieder von der einen Seite vom Pferd fallen und es kann dich richtig schlecht fühlen lassen, dass du die Verdammnis spürst, dass du denkst, boah, Jesus hat so viel erlitten und ich bin so schlecht und ich bin so ein Versager. Aber du kannst es auch umkehren und sagen, boah, danke Jesus, danke, 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 was du da vollbracht hast. Es ist der Wahnsinn, dass du das erlitten hast für mich. Und wenn es nur mich gäbe, hättest du das trotzdem ertragen. Diese Vorstellung ist, kein Mensch könnte diese Last tragen. Kein Mensch könnte diese Entscheidung treffen und sagen, ich gehe für alle Menschen ans Kreuz. Egal, ob sie mich lieben, egal, ob sie mich akzeptieren oder nicht. Aber Jesus hat's gemacht, weil er gleichzeitig Gott war. Und diese Auferstehungskraft, die ist heute in dir. Das Blut meiner Eltern fließt in meinen Adern. In meiner DNA kann man erkennen, ich bin Kind von den beiden, die da sitzen. Vaterschaftstest ist überflüssig, das merkt man an allen Charaktereigenschaften, dass wir einfach das gleiche Blut in uns tragen. Es ist so. Und dieses Blut von Jesus fließt auch in deinen Adern, weil du in seinem Bund bist. So ein Blutsbund war so ein Cut an der Hand. Dann hat man sich die Hand gegeben und das Blut hat sich vermischt. Und wenn du das sinnbildlich in deinem Kopf hast, okay, du hast dich jetzt geschlitzt, hast Jesus die Hand gegeben bei deiner Bekehrung, also ist sein Blut in deine Adern rein. Wenn es dir schwerfällt, es zu begreifen, dann hab dieses Bild vor Augen, dass sein Blut in deinen Adern fließt. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Und spätestens ab jetzt kommst du ins Spiel, ab Vers 12. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch nicht erreicht habe und noch nicht am Ziel bin. Wenn er das sogar schreibt, der so viel mit Gott erlebt hat, dann darfst du sagen, es ist okay, ich bin noch nicht am Ziel, aber es ist okay. Aber das Wichtige ist, dass du weitergehst, dass du aufstehst, dass du den Staub abschüttelst, dass du weitermachst, dass du den Fokus neu ausrichtest. Manchmal müssen wir auch mehrmals am Tag diesen Fokus ausrichten, weil die Dinge in unserem Umfeld so laut sind, weil sie so schnell sind, weil sie so bunt sind, weil sie uns ablenken, weil sie uns unseren Fokus falsch setzen. Und es geht manchmal ganz schnell. Aber es ist okay. Es ist okay. Nicht du bist scheiße. Nicht du bist schlecht. Sondern vielleicht die Umstände. Aber Gott ist größer. Gott ist so viel größer. Und er ist treu, egal wie untreu du bist. Da gibt's so ein Lied von Feiert Jesus. Da singt er, du weißt, dass ich untreu bin und dennoch gehst du nicht. Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag. Du bist treu. Du bleibst an meiner Seite, egal wie schwierig es ist. Du stehst mir bei, egal wie untreu ich bin. Und es ist okay, wir sind noch nicht am Ziel. Das Ziel dauert noch. Aber ich sag's euch immer wieder, versucht diesen Halbmarathon zu genießen. Wenn du die ganze Zeit denkst, ach, ich muss ans Ziel. Ich weiß schon, warum ich keinen Halbmarathon mehr laufe. Ich bin vielleicht auch nicht mehr in der Kondition. Aber das habe ich lernen dürfen. Wenn ich unterwegs die Menschen angeschaut habe, die mich angefeuert haben, die mein Namensschild gelesen haben und gesagt haben, Vanessa, du schaffst es. Ich dachte mir zwar in dem Moment, ja, du hast leicht reden, du stehst da auch mit deinem Glas Wasser und rennst dann jetzt schon seit 20 Kilometern. Aber wenn du diese Momente siehst, wenn du die Personen siehst, die in deinem Leben dastehen und dich anfeuern, die sagen, du schaffst es. Du schaffst es. Komm, wir sind gemeinsam. Und auch die, die mit dir rennen, die dich anstupsen und sagen, komm weiter, du schaffst es. Nicht laufen, nicht langsamer werden. Komm, mach weiter, kämpf weiter. Du schaffst es. Wenn du darauf schaust und das auch bemerkst, dann wird's einfacher, bis du am Ziel bist. Wenn du nicht bei jedem Kilometer denkst, oh nein, noch 12 Kilometer, denk dir lieber, ich hab schon 9 geschafft. Ich hab schon 9 geschafft. Dabei ist mir klar geworden, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Ich wünsche mir, dass jeder von uns wieder so ergriffen ist vom Heiligen Geist und von Gott und von der Herrlichkeit Gottes und von dem Werk am Kreuz, wie an dem Tag, an dem wir unsere Entscheidung getroffen haben. Ja, Herr, ich gebe mein Leben dir. Ja, Herr, lass uns diese Entscheidung jeden Tag neu treffen, wenn es sein muss. Aber sei wieder in dieser Ergriffenheit, in dieser, ja, Herr, ich brenne für dich. Diese Phase, bring die wieder zurück, bring dieses Feuer wieder zurück in dein Herz. Und es geht nicht leichter, als dich auszustrecken und zu sagen, Herr, ich geb's dir. Du musst gar nicht jetzt irgendwas bewirken oder erzwingen. Du musst nicht wie ein Fan sein, der erstmal wieder ganzes Fanmaterial sammeln muss und die ganzen Liedtexte runterladen muss und, ah ja, jetzt bin ich wieder Fan von dieser Band und, ah ja, okay, jetzt muss ich mir erstmal noch die neuen T-Shirts mit den neuen Logos von der Band kaufen. So aufwendig ist es bei Gott nicht. Sondern allein, wenn du sagst, Herr, ich geb's dir, wirst du was Gigantisches mit Gott erleben und dieses Erlebnis wird diese Flamme in deinem Herz, diesen glühenden Docht wieder entflammen. Glaubt mir, ihr werdet gigantische Sachen mit Gott erleben, wenn ihr es ihm abgibt. Und ihr müsst nicht alles auf einmal schaffen. Manche können das, wirklich jeden Bereich des Lebens abzugeben. Aber fang klein an, jedes Stück für Stück. Okay, das kriege ich noch nicht hin, das gebe ich dir ab. Meinen Zehnten kann ich noch nicht zahlen. Hilf mir dabei, um das zu verstehen. Warum? Das ist nämlich auch wichtig. Wir sollen nicht im Unverstand sagen, okay, ich mach's jetzt einfach. Manchmal müssen wir das, ja, aber manchmal müssen wir auch verstehen, warum. Weil es dann auch mit der richtigen Herzenshaltung passiert. Und wenn wir dann sagen, okay, Herr, ich mach's, okay, dann werden wir so viel gigantische Sachen erleben. Egal, ob es Dinge sind, die wir in der Hand haben oder ob es Dinge sind, die wir nicht in der Hand haben. Aber vor allem, wenn wir die Sachen nicht beeinflussen können. Es ist so entspannt zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Ich habe sogar jetzt schon angefangen zu beten, Herr, ich weiß, dass bei uns ständig Prüfstandstests schief laufen. Nicht wegen uns, sondern auch wegen den Fahrern oder wegen den Autos selber. Aber ich weiß, dass doch für dich nichts unmöglich ist. Ich weiß doch, dass du auch machen kannst, dass jeder Test von mir normal läuft, gut läuft, I.O. wird und ich dann weniger Stress habe. Es ist doch so easy. Und diese Leichtigkeit, mit der ich mittlerweile zur Arbeit gehe, obwohl ich einen sehr harten Job habe, in dem Sinne, weil ich viel Verantwortung habe, schon direkt nach dem Studium so eine Verantwortung. Wenn bei mir was schief geht, dann geht es zur Behörde und die Behörde sieht es und dann gibt's Ärger. Also bei mir darf kein Fehler durch die Lappen gehen, weil wir die letzte Instanz sind, die letzte Position, die diese Dokumente erstellt. Wenn ich einen Fehler mache, dann sieht da keiner mehr drüber und sieht es. Also bei uns intern ja, aber das ist nicht mehr so Pillepalle wie, ach ja, wenn was schief geht, dann ist es halt so. Nee, da ist Verantwortung. Aber ich kann trotzdem in so einer Leichtigkeit in die Arbeit gehen, weil ich sagen kann, okay Gott, ich krieg's zwar nicht hin, aber du bist treu. Du bist treu. Das hast du mich so heftig gelehrt in meinem ganzen Leben. Und das ist das, was ich weiß. Ich weiß, dass du treu bist. Egal, ob ich fähig bin oder nicht. Du bist in dem Moment treu. Du hilfst mir, du stehst mir bei und du machst es. Und auch ich muss mich immer wieder zügeln in der Arbeit, meine Gedanken zu kontrollieren. So oft, wenn alles schief geht und bei uns ist immer alles so hektisch. Alles muss sofort in Ordnung gebracht werden, wenn was schief geht, weil dort Millionen von Euro fließen, so ein Prüfstandstest. Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist und man muss schnell entscheiden, wird der Test wiederholt, wird er auf morgen verschoben, wird das jetzt neu eingestellt, wie wird's gemacht, was und ah und da, es ist immer so hektisch und alles muss sofort entschieden werden und da ist im Moment auch keiner da, der mir den Ratschlag geben kann, weil derjenige Urlaub hat und gekündigt hat danach. Ich bin komplett auf mich allein gestellt. Und dann muss alles hektisch gehen und alles schnell gehen und dann verzweifle ich manchmal auch. Es gibt Momente, wo ich dastehe und auch manchmal heule, ja. Dann gehe ich entweder aufs Klo oder ich drehe mich zur Wand, dass es niemand sieht, lass kurz die Tränen raus und dann sammle ich mich wieder und sage, okay Gott, ich weiß, ich schaff's nicht. Aber ich danke, dass du mir jetzt hilfst, dass es alles gut geht, dass du mir Weisheit gibst, dass ich nichts übersehe, dass ich an alles denke, dass ich alles hinkrieg und ich leb's dir ab. Und jede Situation hat er verändert. Jedes Mal dachte ich mir, boah, Wo war überhaupt das Problem? Gott hat's geregelt. Und vor allem in meinem Kopf, wenn ich diesen Stress hatte, diese Hektik, dann sitze ich danach da, wie ausgebrannt, körperlich, weil das, dieser Adrenalinkick jetzt hektisch die Entscheidung zu treffen und jetzt, oh, und dann rennst du zum Prüfstand runter und rennst wieder hoch und dann, ah, und dann da anrufen und die Entscheidung und das, also es ist immer so hektisch und dann, wenn das vorbei ist und alles geklärt ist, sitzt du da und denkst, boah, ich kann nimmer. Ich brauche einen Kaffee, aber ich hatte schon 5. Puh! Ja, es ist so, körperlich, dieser Stress, das ist unvorstellbar. Und das kann ich mir ersparen, wenn ich von vornherein mir den Stress nicht mehr mache, sondern sag: Stopp, Vanessa, stopp. Eine Minute nimmst du dir jetzt Zeit, atme tief durch, gib's Gott ab, leg's in seine Hände. Und dann handelst du einen Schritt nach dem anderen ab. Ich versuche dann immer an alles auf einmal zu denken, aber das funktioniert nicht. Sondern ich mache mir dann sofort die To-Do-Liste, was muss ich jetzt an, was muss ich alles denken, und dann mache ich einen Schritt nach dem anderen. Dann ist es der letzte abgehakt und ich denke mir, jetzt kann's weitergehen. Und das ist mittlerweile so ein Zeugnis in meiner Abteilung. Ich bin selber am Staunen. Es war immer mein Wunsch, in einer Abteilung zu sein, wo ich Zeugnis sein kann, wo ich Licht sein kann. Aber weil ich selber auch so viele Fehler mache und auch manchmal unüberlegte Sachen sage oder manchmal auch einfach kein Blatt vorm Mund nehme, habe ich mir das manchmal auch kaputt gemacht in manchen Abteilungen, wo die Leute dann vielleicht auch ein bisschen genervt von mir waren. Auch zu Recht. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich jeden Tag die Herrlichkeit Gottes einlade, weil ich sie so dermaßen brauche, in allen Bereichen in der Arbeit, dass ich einfach durchweg in diesem Frieden und in dieser Fröhlichkeit wandeln kann. Und es gibt Kollegen, die mich schon darauf ansprechen. Einer aus Ingolstadt, der immer mal wieder da ist, der meinte letztens mir, da bin ich durchs Büro gelaufen, morgens um 8, glaube ich, und habe ein Lobpreislied vor mich hingesummt. Und ich war einfach gut drauf, ich war fröhlich, weil wenn ich im Auto sitze, also ich hoffe echt, dass die Autos vor mir das nicht im Rückspiegel sehen, aber ich trommel auf dem Lenkrad rum und ich, Halleluja, und ich bete da an und ich bin dann so fröhlich, dass ich das den ganzen Tag in mir spüre. Und wenn ich merke, okay, so langsam ist das Level wieder leer, dann nehme ich meine Kopfhörer in die Ohren, höre wieder Lobpreis und dann fange ich schon fast an mitzusingen und dann, oh, jetzt muss ich aufhören. Dann bin ich wieder voll, aufgeladen und gehe durch den Tag. Und so bin ich durchs Büro gelaufen, habe irgendein Lobpreislied gesungen, ich weiß gar nicht mehr was, habe es aber natürlich so ein bisschen gesummt, damit man halt keine Worte versteht, weil wenn ich da jetzt Heiliger Geist im Büro singe, ist jetzt auch nicht so schlau. Und dann meinte mein Kollege so zu mir, wie kann man denn montagmorgens so gut drauf sein? Wie? Erklär's mir. Und ich dann so, ding, 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 ich kann Zeugnis geben. Weil ich genau wusste, das ist die Gelegenheit. Wenn jemand, der ganz geschwächt ist und sagt, oh, ich habe die Freude des Herrn in mir, du brauchst sie auch, Halleluja. Dann wird derjenige denken, okay, nimm weniger davon oder gib mir was. Aber wenn du diese Fröhlichkeit lebst und das Zeugnis und das Licht ist und die Leute sagen, was ist da anders? Das gibt doch gar nichts Besseres, gibt doch kein leichteres Zeugnis. Und diese Chance, du musst noch nicht mal in dem Moment, spreche ich die Person jetzt an, spreche ich sie nicht an, traue ich mich, was sage ich? Ah, Jesus, was soll ich sagen? Soll ich von deinem Werk am Kreuz erzählen oder was soll ich machen? Ah, sondern dann gibt Gott dir, der gibt dir sogar noch einen Schubser und sagt, guck mal, da ist die Situation und du kannst machen. Also habe ich ihm davon erzählt, habe gesagt, ja, also ich lebe meinen Glauben einfach total aktiv. Ich habe Jesus in meinem Leben und in meinem Alltag und ich höre ganz viel Lobpreis und auf dem Weg zur Arbeit sowieso. Und dann habe ich die ganze Zeit die Ohrwürmer und bin einfach fröhlich und Gott ist bei mir und hilft mir bei allem. Und dann guckt er mich so an, wow. Und er war so begeistert, aber auch gleichzeitig so überwältigt, dass er nicht mehr sagen konnte. Aber ich wusste, ein Same ist gesät. Egal, ob ich ihn ernte oder jemand anderes, ich kann loslassen. Der Same ist von meiner Seite gesät und jedes Mal, wenn er jetzt ins Büro kommt zu uns nach Neckarsulm, sagt er, Hi Vanessa! Es ist ganz verrückt. Und es gibt auch, also wir arbeiten ja mit dem technischen Dienst zusammen und der technische Dienst ist die Schnittstelle zwischen Behörde, also Kraftfahrt-Bundesamt und Audi. Wenn wir Autos zulassen wollen, müssen wir ja die Vorgaben einhalten, die Typprüfungen erledigen. Und damit wir die auch richtig machen, schaut der technische Dienst da drüber. Technischer Dienst ist sowas wie TÜV. Schaut da drüber und genehmigt alles. Und dann wird das Ganze zum Kraftfahrtbundesamt gesendet. Und die bewilligen dann diese Typprüfung, dass wir zum Beispiel den Audi A4 mit dem und dem Motor zulassen dürfen, dass der verkauft werden darf. Und der technische Dienst kommt in unserem Fall aus Luxemburg. Das heißt, es ist immer ein fliegender Wechsel. Aber die streiten sich jetzt schon, wer mit mir arbeiten darf. Es gibt 2 und 3 Leute aus Luxemburg direkt, die jedes Mal, wenn sie herkommen, direkt zu mir kommen. Hi Vanessa, oh, ich arbeite so gern mit dir. Du bist immer fröhlich, du bist immer gut drauf. Und ach, und die streiten sich jetzt mittlerweile schon, wer mit mir arbeiten darf. Und mein anderer Arbeitskollege, der bei mir im Büro sitzt, der nennt mich jetzt schon die gute Seele des Büros. Diesen Status nach so kurzer Zeit zu haben, ist für mich unvorstellbar. Ich weiß, das bin nicht ich, weil ich habe so viele Macken. Aber ich kann dort einfach ich sein. Ich bin dort akzeptiert und angenommen. Und ich kann ich sein. Ich kann rumalbern, ich kann ich sein. Ich kann aber auch von meinem Glauben erzählen. Ich kann Zeugnis geben, ich kann Dinge erzählen, die Gott mit mir gemacht hat, und das ist einfach so cool, so eine Leichtigkeit. So, wo waren wir denn? Noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Ich will nach hinten schauen und all die tollen Dinge sehen, die Gott in meinem Leben vollbracht hat. Aber all die schlechten Dinge, alle die Fehler, die ich gemacht habe, alles, was nicht gut lief, alles, was blöd lief, alles, was schief gelaufen ist, das blende ich aus. Ich nehme diesen Text, der sich mein Leben nennt, meine Vergangenheit, und markiere nur die guten Sachen. Und ich schaue nur die markierten Sachen an. Ich bin faul, so lerne ich. Ich schaue nur die markierten Sachen an. Alles andere blende ich einfach aus. Der Rest ist unwichtig. Und so sollst du auf deine Vergangenheit schauen. Schau nur auf die Dinge, die Gott vollbracht hat. Die darfst du aber nicht vergessen, weil das dir hilft, zu vertrauen, weil du die Formel in deinem Kopf hast, aus Glauben wird Wissen, wenn ich die Erfahrung gesammelt habe, wenn ich es mit Gott erlebt habe, wird Wissen. Dann sagst du nicht mehr, ich glaube, Gott hilft mir, sondern ich weiß, Gott hilft mir. Weil du in deinem Fokus hast, was Gott alles vollbracht hat, aber alles andere ist egal. Alles Schlechte ist egal. Blend's aus. Schau auf Gott. Und schau auf dein Ziel. Lass es nicht aus den Augen. Bleib dran. Egal wie weit du bist. Vers 14. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Der Siegespreis, das ist so gigantisch. Und für mich ist der Siegespreis nicht nur im Himmel, sondern er ist hier schon. In seiner Herrlichkeit zu leben. Das Leben in Gottes Herrlichkeit, das kannst du jetzt schon haben, hier. Indem du Gott abgibst, indem du dich ausstreckst, indem du mit Gott Geschichte schreibst. Das habe ich mir immer gewünscht, mit Gott Geschichte zu schreiben. Und das habe ich definitiv. So viele Dinge, die Gott in meinem Leben vollbracht hat. So viele Wunder. Jedem Mensch draußen, dem ich es erzähle, sagt immer, boah, du hast aber Glück gehabt. Dann sage ich, nein, ich habe Gebetserhörung gehabt. Und schon wieder kann ich Zeugnis geben und sagen, Gott, du hast alles Gigantische in meinem Leben vollbracht. Ich habe alles nur erreicht durch deine Gnade. Und wenn auch mal was schief geht, so wie mein Autounfall, dann wieder der Grundsatz, I will give my best and God will do the rest. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich war ehrlich. Ich habe gesagt, okay, ich habe Mist gebaut. Ich habe dieses Stoppschild überfahren. Ich habe nicht gelogen. Alle meine Arbeitskollegen, die nicht gläubig sind, haben gesagt, bist du blöd? Warum hast du denn zugegeben, dass du das Stoppschild übersehen hast? Hättest einfach gesagt, du bist angehalten und gerade erst wieder losgefahren. Da hättest du keinen Strafzettel, keinen Punkt in Flensburg. Wäre doch viel cooler. Hättest du 100% gewonnen. Aber nein, Ehrlichkeit. Ich habe gesagt, nein, dazu stehe ich. Ich weiß, ich bin nicht angehalten. Ich weiß, es war mein Fehler. Klar hat der andere noch mehr Fehler gemacht. Wenn man mit 70 durch ein Parkhaus donnert, wo eigentlich 10 km/h ist, und er auch ein Stoppschild hat und mich dann umdonnert, dann ist nun mal er mehr schuld. Auch wenn es eigentlich da im Leben drum geht, wer mehr schuld und wer weniger schuld hat. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich war ehrlich, ich habe mir Hilfe gesucht bei einem Anwalt und habe es Gott abgegeben. Ihr wisst, wir haben es euch erzählt, wie lange dieser Prozess ging, Monate hinweg, bis ich irgendwann 70% Schuld vom Gegner bekommen habe. 70%, obwohl ich das Stoppschild überfahren habe. Ich habe Schmerzensgeld bekommen. Ich habe ein Gutachten für mein Auto bekommen, was ja ein Totalschaden war, was höher war als der Preis, den ich selber bezahlt habe. Alles in allem, mit Abzug meiner 30% Schuld, hatte ich hinterher mehr Geld als vor dem Unfall. Wenn das nicht Gott ist, wenn das nicht Gott ist, dann weiß ich auch nicht, wie treu Gott ist, auch wenn wir Fehler machen. I will do my best and he will do the rest. Ganz einfach. Ja, manchmal machen wir Fehler. Vielleicht auch in der Arbeit. Aber die Ehrlichkeit ist so wichtig. Und selbst wenn du Fehler machst, gib's Gott ab. Sag, okay, Gott, das habe ich jetzt falsch gemacht, aber ich stehe dazu und ich bade es aus. Und jedes Mal, wenn wir das in unserem Leben machen, kommt Gott mit seiner Treue, mit seiner Gunst und sagt dir, weißt du was, du hast richtig gehandelt, mein Kind. Du warst ehrlich, du hast es gesagt. Und ich werde den Rest machen. Ich werde dafür sorgen, dass du nicht bestraft wirst. Ich werde dafür sorgen, dass es keine Folgen für dich hat. Und selbst wenn, dann werde ich diese zum Besten wenden, weil er alles zum Besten wenden wird. Alles. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Diesen Siegespreis kann ich jeden Tag anstreben, jeden Tag in seiner Herrlichkeit zu wandeln. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus berufen. Dazu hat er mich berufen. Nicht riesen Sachen zu machen, Reinhard Bonke zu sein oder sonst wer. Nee, er hat mich berufen, in seiner Herrlichkeit zu wandeln. Das kann ich jeden Tag aufs Neue, jeden Tag in seiner Herrlichkeit wandeln. Und wenn ich in seiner Herrlichkeit wandle, höre ich seine Stimme, sehe, wohin er zeigt und sagt, die Person, der erzählst du jetzt von mir. Oder die Person, die liebst du jetzt einfach. Die Person, für die bist du jetzt da. Gegenüber von mir sitzt ein Chef. Also wir haben 3 Teamchefs und einen Chefchef. Und der ist der Chef von einem anderen Team, aber eben auch Chef irgendwie. Ist ja für mich Chef, ja, Chef. Und trotzdem versuche ich, für ihn da zu sein. Der hat nur Stress und ärgert sich mit allen und ist immer der Depp für alle. Und er tut mir so leid. Und ich versuchte, jedes Mal habe ich gesagt, hä, wie kann ich Licht sein? Wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich für ihn da sein? Und ich habe immer nur einfach Verständnis gezeigt. Ich habe gesagt, ich verstehe sie. Wenn man gutmütig ist, dann wird man halt manchmal ausgenutzt. Aber ist trotzdem besser, als wenn man blöd ist. Ich habe immer wieder versucht, einfach nur für ihn da zu sein. Ich habe mir jetzt nicht überlegt, oh, ich bin jetzt Angestellter und er ist Chef, ich habe nicht das Recht dazu, sondern ich werde jetzt Licht sein. Und mittlerweile sagt er sogar, wir haben ja jetzt gerade so eine Regelung wegen Corona, dass wir eine Woche Homeoffice machen und eine Woche in der Arbeit sind. Und jedes Mal, wenn ich zurück zur Arbeit komme, sagt er, er hat mich vermisst. Natürlich nicht auf komische Art und Weise, sondern, ach, es ist schön, dass Sie wieder da sind. Ach, da geht die Sonne auf. Ach, das ist so schön, wenn Sie da sind. Ach, ich hab sie ehrlich gesagt echt vermisst. Es ist so ruhig ohne Sie. Niemand, der lacht, niemand, der strahlt. Ach, und so ist es jetzt schon bei den ganzen Kollegen angekommen. Manchmal komme ich gar nicht zur Arbeit, weil die alle an meinem Platz vorbeilaufen, stehen bleiben und aufsaugen und sagen, ach, Vanessa, erzähl mal. Und einfach nur aufsaugen wollen und einfach nur von meiner Fröhlichkeit, von meiner positiven Art aufsaugen wollen. Und verrückt, einfach nur verrückt. Aber es macht Spaß. Es macht so Spaß. Und ich muss auch gar nicht mehr verkrampft nachdenken, wie kann ich Licht sein und oh, wie soll ich jetzt handeln, wie soll ich jetzt reagieren, sondern ich kann einfach ich sein. Und ich kann einfach loslassen und kann sagen, Herr, zeig mir. Ich kann jeden Morgen sagen, Heiliger Geist, zeig mir heute, was dran ist. Zeig mir, wo ich Licht sein kann. Zeig's mir. Und du kannst mit so einer Leichtigkeit Licht sein. Das ist gigantisch. Und Vers 16. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, wollen wir auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Weg stehen, steht hier. Hat der Philippe auch der Paulus geschrieben? Ich finde es so gigantisch, egal ob es jetzt Paulus oder Petrus war oder... Gucken wir mal, was Christus getan hat. Nur mal, dass es hier auch korrekt geht. Info. Ah ja, Vers 3. Ja, Paulus. Also, Paulus. Genau, das... Ich dachte nämlich, Paulus, und genau das bestätigt es. Paulus hat so viel gigantische Sachen erlebt und trotzdem sagte, hey, wisst ihr was? Macht euch keinen Kopf, bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Er hat nicht gesagt, du kriegst es noch nicht hin und du, komm schon und wie könnt ihr nur so faule Christen sein? Sondern er hat gesagt, bleibt nicht stehen, bleibt dran. Ich will, dass du das Gleiche mit Gott erlebst und noch mehr. Genauso wie es Jesus gesagt hat. Du wirst mit Gott noch größere Dinge bewirken als ich. Sagt Jesus, überleg dir das. Halte diese Leichtigkeit in deinem Leben. Alles, was du schon erreicht hast mit Gott, schau da drauf. Und bleib nicht auf halbem Weg stehen. Du bist fürs Gesetz tot. Das Gesetz sieht dich gar nicht. So wie der Todesengel, der in Ägypten an jeder Tür vorbeigegangen ist, wo das Blut war. So ist das Blut auf deinem Kopf, auf deiner Stirn. Und das Gesetz geht vorbei und sagt, dich sehe ich gar nicht. Wie unsichtbar, so ein Unsichtbarkeitsmantel. Für die Verdammnis, für das Gesetz, für alles, was damit zusammenhängt. Für das bist du unsichtbar. Und du kannst in Leichtigkeit gehen und sagen, Jesus, du hast alles für mich vollbracht. Du hast alles für mich vollbracht. Schau auf ihn und halt deinen Fokus in ihm. Herr, ich danke dir, dass du uns immer mehr in diese Leichtigkeit bringst, dass du uns immer mehr unseren Fokus auf dich richten lässt, dass wir wissen, dass wir nur durch dich stark sind, dass wir alles nur erreichen durch dich. Und Herr, Heiliger Geist, komm du und füll uns noch mehr. Füll du uns noch mehr mit einem Hunger und einem Durst nach mehr. Erinnere uns in jeder Situation, diese Gebete zu sprechen, wo wir sagen, Herr, zeig mir mehr von dir. Lass mich noch mehr sehen, lass mich mit deinen Augen sehen, mit deinen Ohren hören. Lass mich spüren, was dran ist. Mach mich sensibel dafür. Mach die Welt um mich rum leise, dass ich dich höre. Zeig mir, wie du wirklich bist. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Jeder Einzelnen, ob er will oder nicht. Und auch für jeden Einzelnen, der im Internet diese Predigt anhört. Ich danke dir für jeden Einzelnen, ob er will oder nicht, dass du gigantische Geschichten in deren Leben schreibst. Dass du sie umhaust, dass du alle Mauern einreißt, dass du sie überwältigst mit deiner Goodness, mit deiner Güte, mit deiner Herrlichkeit. Dass du sie umhaust. Dass du den glimmenden Docht wieder zum Feuer erwächst. Dass du mit dem Feuer ganz nah an den Docht kommst und dieser glimmende, glühende Docht wieder zum Feuer entfacht wird. Dass du das aus jedem Herz machst und dass jeder, wirklich jeder, der das hört, noch mehr von dir möchte, noch mehr und noch mehr, sich ausstreckt nach dir und gigantische Geschichten schreiben wird mit dir. Ich danke dir für diese Leichtigkeit und für den Glauben, den wir in dich haben. Und ich danke dir, dass du alles am Kreuz vollbracht hast. Für all den Schmerz, den du ertragen hast, all das Leiden, jeden Tropfen Blut, den du vergossen hast, jede Wunde, die du hattest, jede Dorn, die in deinen Kopf gebohrt wurde, jeder Peitschenschlag, der dich getroffen hat, all diese furchtbaren Schmerzen. Ich danke dir, dass du dich nicht anders entschieden hast, dass du nicht gesagt hast, ich mach's doch nicht, ich hab Angst. Ich weiß, was du vollbracht hast und ich weiß, was du gegeben hast, was du ertragen hast für mich. Deswegen führ mich an dein Kreuz, für jeden Einzelnen an dein Kreuz, an den Ort der Erlösung, an den Ort der Errettung, an den Ort der Leichtigkeit und an den Ort der Vergebung und der Heilung. Danke, Jesus. Amen.
Ich habe gerade so einen Impuls gehabt vom Herrn. Ich möchte schon noch ein paar Minuten was sagen. Ist es okay? Vielleicht denkt der ein oder andere hier oder im Internet, Pastorenkind, da fällt alles zu. Supergnade, Übergnade, Hypergnade, Gnadengnade. Ich möchte euch sagen, dass das überhaupt nicht so war. Ja, Vanessa war ein absolutes Wunschkind. Und wo wir in Amerika waren und Barbara schwanger wurde, haben uns riesig drauf gefreut. Und es war dann so, dass die Geburt mega schwer war. Das war gar nicht lustig, also überhaupt nicht lustig, ja. Der Muttermund war nicht auf, Barbara hatte ständig Presswehen und das war ein Kampf. Das ging über Stunden. Ich habe in meinem Leben noch nie so lange gebetet wie da, über 9 Stunden in Sprachen. Und die Krankenschwester hat immer wieder Barbara angeschrien, aufs Übelste, weil sie nicht gegen die Wehen gekämpft hat. Und bei Vanessa gingen ständig die Herztöne weg. Also schon, wo Vanessa auf die Welt kam, war es ein Kampf um ihr Leben. Und die kam nicht raus. Und als dann soweit war, hat der Arzt mit der Sauglocke gearbeitet, wie verrückt. Und das Interessante war, ich habe gebetet, Herr, wann kommt sie auf die Welt? Und er hat gesagt, 23.10 Uhr. Mittags um 2 sind wir ins Krankenhaus und in Amerika musst du einen Vertrag abschließen mit dem Krankenhaus. Die Geburt kostete fast $7,000. Die letzte Rate von $600 war noch offen, weil sie früher kam, 2 Wochen. Und bei Barbara ging schon das Fruchtwasser im Gang vom Krankenhaus raus und habe ich gerufen, helfen Sie, helfen Sie. Und die machen gar nichts, es sei denn, du hast die Kreditkarte dabei. Und dann musste ich die letzte Rate bezahlen. Erst dann fingen sie an, was zu machen. Und da hast du einen Vertrag von 24 Stunden, wenn die rum sind, fliegst du raus, egal was ist. Oder du bezahlst nochmal $600 pro Tag. To make a long story short, um eine lange Geschichte zu machen, als Vanessa endlich raus war, habe ich mich auf den Stuhl gesetzt, ich bin zusammengefallen. Ich werde es nie vergessen, ich saß 10 Minuten da, ich habe überhaupt nicht gewusst, ist das ein Mädchen oder ein Junge. Ich habe gar nicht gefragt, ich war völlig erschöpft. Barbara hat mich immer angeguckt mit großen Augen, hilf mir Schatz, und ich war am Beten und am Beten und am Beten. Und dann gucke ich so auf die Uhr, es war 23.20 Uhr. Vor 10 Minuten kam sie auf die Welt. Haargenau, wie Gott gesagt hat. Aber in diesem Kampf habe ich es vergessen. Ich habe es völlig vergessen gehabt. Und dann hat Vanessa einen ganz komischen Kopf gehabt, die sah überhaupt nicht hübsch aus, durch die ganze Saugerei. Und immer wieder mussten wir uns entscheiden, wir gucken auf Gott, wir gucken auf Gott, wir gucken auf Gott. Ja? Und dann kamen wir nach Deutschland, Vanessa war dann plötzlich, da war Nacht, war Tag, Tag war Nacht. Und wir sind von einem 300 Quadratmeter Haus in eine kleine Dachwohnung bei meiner Mutter mit 40 Quadratmetern rein. Das war der größte Fehler meines Lebens, einer der größten. 300 Kartons standen in der Garage und dann wohnten wir bei meiner Mutter. Ich habe mit meiner Mutter nur Krach gehabt, 1 Jahr lang, das war die Hölle. Mein Vater war ja gerade gestorben, sondern Vanessa schrie. Jeden Abend, wenn sie ins Bett musste, weinte sie. Warum? Weil es für sie Tag war. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, die weint jetzt eine Woche, dann ist sie durch und ist gut. Nee, meine Mutter hat sie immer wieder aus dem Bett geholt. Lange Geschichte. Dann kam Vanessa in den Kindergarten. Ich möchte euch nur ein paar Punkte sagen, damit ihr versteht. Das ist nicht alles Gold, was glänzt. Sondern wir sind durch dieselben Schwierigkeiten und Herausforderungen. Als ich Vanessa in den Kindergarten brachte, war immer irgendwie komisch. Ich spürte, da ist was komisch, aber ich wusste nicht was. Es war immer seltsam. Vanessa war immer Außenseiter. Sie war klein, sie war zierlich, sie war ganz schmächtig, alle anderen waren fast einen Kopf größer. Und Jahre später erzählte sie uns, dass die Kindergartentante sie gehasst hat und hat sie jeden Tag in einen schwarzen, dunklen Schrank eingesperrt. Gott sei Dank hat sie mir das nicht erzählt, wo das war, weil dann wäre was passiert, das garantiere ich euch. Ihr hättet mich vergessen. Dann kam die Schulzeit. Vanessa war immer Außenseiter, sie war immer alleine. Durch die ganze Schulzeit durch hatte Vanessa keine Freundinnen. Und als sie 14 war, war sie die Letzte in ihrer Klasse, die noch Jungfrau war. Ich habe gesagt, Vanessa, mach nicht mit. Mach dich nicht zum Stück Fleisch. Zieh dich nicht an wie eine Schlampe, sonst wirst du behandelt wie eine Schlampe. Richtig? Es war hart für sie. Sie gehörte nirgends dazu und der Glauben war sehr herausfordernd. Ich bin mir sicher, sie hatte Momente gehabt, wo sie gedacht hat, warum gebe ich für Christus alles auf? Ich gehöre ja nirgends dazu. Und wir als Eltern haben mitgelitten. Kennt ihr das? Wenn du siehst, dass dein Kind nicht dazugehört, sie wurde kaum zu einem anderen Kindergeburtstag eingeladen und zu ihrem Geburtstag kam niemand. Leute, das ist hart. Du zahlst einen Preis für Jesus. Und du, glaubt ihr das? Ist nicht alles Peanuts und sieht heile weltmäßig aus. Vanessa hat nicht geraucht, sie hat nicht mitgesoffen, nicht mitgefeiert, gehörte nicht dazu, war ein Außenseiter. Ich habe zu Vanessa gesagt, Vanessa, heute wollen sie dich alle ins Bett kriegen. Wenn du es nicht machst, in 3 Jahren schlecken sie sich die Finger ab nach dir. Als ich 17, 18 war, kam und sagte, Papa, die würden alle mein Freund werden. Die würden mich jetzt mit Handkuss nehmen, aber ich sagte, Vanessa, bewahr dich auf für deinen Mann. Hinter mir spielt er. Amen. Gott belohnt deine Treue. Wisst ihr, und als sie in der Schule war, sie mich fragte, Papa, soll ich aufs Gymnasium oder Realschule? Hab ich gesagt, mach Realschule, da kannst du hier bleiben, musst nicht mit dem Zug in eine andere Stadt fahren und da kannst du immer noch ein Jahr dranhängen, dein Abi machen. Und dann kam es langsam zum Punkt, wo sie einen Beruf lernen musste, was sie gerade erzählt hat in der Predigt. Und Vanessa ist der Hammer. Manche aus ihrer Klasse, die haben keine Lehrstelle gefunden, keine einzige. Vanessa macht ein Praktikum bei unserem Hausarzt. Ich würde sie nehmen. Dann macht sie ein Praktikum im Chemielabor bei Knorr Heilbronn. Wir würden sie nehmen als Chemielaborantin. Dann macht sie in Heilbronn ein Praktikum im Hotel. Der Hotelchef sagt, wir würden sie nehmen. Wo war sie noch? Im Kindergarten war sie auch. Kindergartentante sagt, wir würden sie nehmen. Sag, Vanessa, du hast Gunst. Wo du hingehst, ist der Hammer. Sie hatte eine Auswahl an Lehrstellen und die anderen gar keine. Und ich habe mir so gedacht, oh, Vanessa mit dem Kostüm irgendwo im Büro. So, ja, so sehe ich sie. So meine Kleine im Büro. Hm. Und dann sagte sie, Baba, was soll ich machen? Sag ich, das musst du selber wissen, Vanessa. Mach das, was dich glücklich macht. Du hast 4 zur Auswahl, jetzt entscheide dich. Dann kam sie und sagte zu mir, Baba, ich will ein Audi. Hä? Was? Ach so, ins Büro. Nee, Papa, ich will Mechatronikerin lernen. Da habe ich gesagt, hast du noch alle Tassen im Schrank? Ist noch alles gut bei dir? Ich war überhaupt nicht happy. Ich sag, wie kommt man da drauf? Wisst ihr, was der größte Feind vom Besten ist? Wisst ihr es noch? Das Gute. Meine Gedanken waren gut, aber Gott hatte das Beste für Vanessa. Das konnte ich damals noch gar nicht sehen. Und dann sagt sie, ja, Papa, ich habe mich entschieden, ich lerne Mechatronikerin. Ich habe das auch mal gelernt, das ist hart. Du musst so drehen, fräsen, du bist an allen Maschinen, du wirst an der Feile ausgeübt. Und da sehe ich dich nicht mit deinen zierlichen Händchen, mit deinen gemachten Fingernägeln. Ja, sie will das machen. Ich sage, okay, ich akzeptiere deine Entscheidung, ich habe nur eine Bedingung. Was du anfängst, ziehst du durch. Du kommst nicht in 2 Monaten und hörst auf, das dulde ich nicht. Wenn du es anfängst, musst du es durchziehen. Das ist ein gesunder Tritt in den Hintern. Ich habe zu Barbara gesagt, warten wir mal ein Vierteljahr ab. Ich sehe sie schon kommen. Aber die hat einen Biss gehabt und hat das Ding durchgezogen. Da habe ich gestaunt. Ja? Und letztendlich kennt ihr ja den Weg, wo sie durch ist. Ich habe euch das jetzt geschwind erzählt noch, so als Sahne auf dem Kuchen heute. Wenn du denkst, ja, bei Bauers läuft alles smooth, vergiss es. Es hat alles einen Preis gekostet, bis dahin. Und heute ist sie, wo sie ist. Und viele Leute, die damals aus ihrer Klasse auch in der Audi gelernt haben, für die ist sie heute Chef, über die ist sie heute gestellt. Und die haben sie oft gemobbt. Wir hatten Jahre, wo Vanessa ständig gemobbt wurde. Nach Hause gekommen ist, geheult ist, sie wollte nicht mehr in die Schule. Leute, das ist bitter. Ich weiß noch, ich hatte Momente mit Barbara, wo wir gesessen sind und haben gesagt, Gott, wo bist denn du? Warum hilfst du nicht unserem Kind? Warum? Wir haben gebetet und gebetet und gebetet. Aber wisst ihr, dass Gott einen Plan hat? Vorhin haben wir das E-Mail vorgelesen. Es wird gehobelt. Weißt du, wenn jemand am Holz hobelt, das siehst du noch nichts Fertiges. Du denkst, was macht denn der da? Ein Haufen Dreck? Nee, der macht das weg, was weg muss, damit das Ding in Form kommt. Und oft in unserem Leben ist so, wenn Gott was hobelt, da sehen wir nicht, was das werden soll. Wir können nur loslassen, was Vanessa gesagt hat, loslassen und vertrauen. I do my best and he, habt ihr gelernt. Amen. Okay. Halleluja. Das war's. Nico, mach ein Drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr